Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, der ersten Dinge von Interesse im Jahr 2020. Auf diesem Weg nochmal ein frohes Neues. Ja, und wie das alte Jahr aufgehört hat, so kann das neue Jahr auch beginnen. Star Trek ist nochmal wieder ein Thema und ja, ich prognostiziere schon mal, wenn ich so in Richtung Picard denke, wird es noch ganz häufig ein Thema werden. Aber bevor wir uns dann Picard widmen, widmen wir uns vorher noch einem Raumschiff, das momentan noch im Delta-Quadranten verschüttet ist und dessen Rewatch wir so ein bisschen mitbegleiten, nämlich mit dem guten Micha. Hallo Micha.
Hi.
Na, ach ja.
Mittlerweile in der dritten Staffel angekommen.
Das war meine erste Frage, weil als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, warst du ja noch so relativ in der ersten Staffel von Voyager.
Ja, da war ich ganz am Anfang. Das war, glaube ich, da hatte ich nur zwei, drei Episoden geschaut bisher.
Stimmt. Das war so. Da muss ich, kleine Anekdote, ich habe das dir auch nicht gesagt, als du mich damals gefragt hattest oder wir darüber gesprochen haben, ob wir dann mal über so deinen Rewatch von Voyager reden, hatte ich das so verstanden, dass du schon am Ende der ersten Staffel bist.
Ich war also wirklich, ich hatte nur den Pilotfilm geschaut.
Ja, und das sagtest du mir in der Folge und dann dachte ich so, ah verdammt, toll.
Ja, ich glaube, spoilern können wir mittlerweile.
Ja, wer absolut, also ja, wer es noch nicht gesehen hat, der möge es jetzt gucken und ja, wir spoilern natürlich. Du bist jetzt also in der dritten Staffel von Voyager angekommen. Du bist also immer noch nicht wieder zu Hause gelandet.
Nee, gerade am Anfang von der dritten Staffel. Und ich muss sagen, ich finde es nicht mehr ganz so absolut kacke, wie ich befürchtet hatte. Weil ich habe mich ja in der letzten Episode, in der wir geredet haben, hatte ich mich ja derb drüber ausgelassen. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Wobei, es wird niemals meine liebste Star Trek-Serie werden. Das mit Sicherheit
aber
nicht.
Es ist ja bei dir wirklich, dass du es zum ersten Mal richtig guckst,
ja,
oder?
Ja, wie gesagt.
Also es ist wirklich, eigentlich ist Rewatch ja falsch.
Es ist ja ein
Erstseher, du bist der Erstseher.
Genau.
Halt, ne?
Ja gut, die ein oder andere Episode hatte ich damals im Fernsehen mal mitgenommen, aber ich hatte es damals ja komplett abgelehnt nach ein paar Folgen, weil es ging mir halt vorne und hinten nicht ab. Aber ich muss sagen, also es sind ein paar Folgen bisher schon dabei gewesen, die waren echt gut. Und die hatten eine Tiefe, die ich nicht erwartet hätte bei Voyager. Aber es ist auch echt ganz viel Müll dabei.
Ja, du hast auch, ja, natürlich, klar, wir wissen ja, bei Star Trek-Serien dauert es so bis dritte, vierte Staffel meistens, oder früher war das so die Formel, bis die Serie richtig gut wird. Du bist jetzt am Anfang der dritten Staffel, das heißt, du hast die Rückeroberung der Voyager von den Kazon schon hinter dir, oder?
Da sind sie, also ich bin gerade wirklich bei der ersten Folge, dritte Staffel.
Ah, du bist also quasi, noch sind sie ausgesetzt,
genau,
oder?
Genau.
Also sie sind gerade auf dem Planeten, oh, jetzt darf ich dich ja gar nicht spoilern.
Nee, damit endet es, ja. Also
ja, sie sind ausgesetzt. Auf dem
Planeten. Ich hatte schon angefangen mit der Folge, es wurde gerade ein namenloser Kerl von irgendeinem Monster vor einer Höhle geopfert.
Ah, der Random Guy, also ganz namenlos war der nicht, weil der hat in etlichen Folgen bis dahin mitgespielt.
Der hat immer ab und zu mal so einen One-Liner gehabt. Aber
der wäre sogar fast der Maschinenraum-Typ geworden, ne? Der war doch der Konkurrent von Belana Torres.
War das der?
Also,
ich fand den recht farblos. Also ich könnte mal den jetzt so einprägen.
Aber das war tatsächlich einer von denen, wo sie mal berücksichtigt haben, dass sie ja nur eine kleine Crew haben, man also eigentlich relativ schnell in so einer Serie alle kennen müsste.
War das ihr Hauptkonkurrent, mit dem sie am Anfang konkurriert hat, dem sie auch auf die Fresse geschlagen hat?
Genau.
Ah.
Ja, genau. Und der hat, das war einer von den Figuren, die sie so ein bisschen, die haben am Anfang mehr Wiederverwertung von Figuren gemacht, was auch total Sinn macht. Wie gesagt, ich glaube, wie viele Crewmitglieder hat die Voyager? 140 oder irgendwie so? Eigentlich müsste man relativ schnell ja alle kennen. Ne? Und der war einer von denen, der immer wieder aufgetaucht ist. Bis jetzt halt. Ne?
Ja,
ich hoffe, ich sage auch nichts Falsches, aber ich meine, dass das der auf jeden Fall gewesen ist, weil das Gesicht war einem auch absolut vertraut. Ne? Boah, schön von der Höhle. Das ist übrigens der Sicherheitsteam. Man geht nicht alleine. Ne? Wir schicken den einen in die Höhle.
Ja, da sind es ja irgendwie, sind es bei Voyager, glaube ich, die Queen Shirts, kann man sagen. Red Shirts gibt es da.
Ja. Ne? Kennst du diese Berechnung, dass gemessen an der Personalverteilung die Redshirts auch in der Originalserie gar nicht überproportional viel gestorben sind, weil es aber, also nur im Verhältnis, weil es relativ viele gab, die rote Uniform hatten. Also im Verhältnis zur absoluten Zahl halt.
Ja, das hatte ich schon mal gehört. Aber es hat sich halt so im Kopf irgendwo so fest.
Total. Klar, da gibt es so herrliche Internet-Memes, ne, mit Kirk, der dann vor den vor sechs Redshots hier bei der Horta rettet ihre Kinder-Folge stand und sagt: So Leute, ich habe ein gutes Gefühl, was euch angeht. Nein, aber ja gut, du bist noch voll in dem K-Zone-Ding drin. Darf ich dir einen kleinen Spoiler geben?
Ja, hau raus.
Sie kommen auf die Voyager zurück.
Nein.
Ja, also du denkst jetzt, die leben jetzt den Rest der Serie auf diesem Planeten.
So hätte ich es vermutet.
Ja, es wird so nicht werden.
Aber wenn man es jetzt ganz genau nimmt, eigentlich hat ja jetzt schon, Stand, wo ich jetzt bin, keiner überlebt außer Kim. Weil vor ein paar Folgen trafen sie auf eine andere Voyager.
Ja.
Und Kim war ja der Einzige, plus dem Baby von der einen Fähnrich, der überlebt hat.
Stimmt.
Weil er ist ja auf diese andere Voyager übergesetzt und die Ursprungs-Voyager, mit der die Folge begonnen hat, hat sich ja geopfert bei den Casen.
War das tatsächlich in der zweiten Staffel?
Ja.
Muss ja sein, weil da tatsächlich muss man aber auch sagen, ich weiß nicht, wie findest du die Kazon? Also ich sag dir eins, ich bin froh, dass wir sie jetzt ungefähr zu dem Zeitpunkt auch langsam mal hinter uns lassen.
Also ich fand, die haben sich entwickelt. So in den ersten Folgen fand ich sie komplett für den Müll. Das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge von uns gesagt, weil das hat alles keinen Sinn gemacht auf diesen Mad Max-Planeten und so komplett mittellos. Aber jetzt, wo sie mehrere Kasten eingeführt haben und so, es geht. Also ich finde sie nicht so schlimm, wie ich sie anfangs fand. Wobei, was ich auch nicht verstehe, die fliegen und fliegen durch den gleichen Quadranten, sind jetzt schon einige Tage unterwegs. Aber irgendwie müssen die Kazon ja ein riesen Machtterritorium da haben. Weil ich sage, wenn die ganze Zeit auch nur mit halber Geschwindigkeit fliegen, die müssten doch längst aus diesem Wirkbereich da raus sein.
Eigentlich schon, ja. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Sie sind jetzt so ab dem Punkt danach, nach dem Zweiteiler, hört es auf mit den Kazon. Und wenn du das aber in Zeitrelation siehst, hat die Durchquerung des Borg-Raumes nicht so lange gedauert wie die Durchquerung des Kazon-Raumes. Ne?
Ja, das ist schon so ein bisschen
aber kann man verzeihen. Ja, aber man darf auch nicht, ich sage das immer wieder, ich bin überhaupt kein Freund der Kazon. Absolut nicht. Ich habe die immer blöd gefunden und ich sage es immer wieder, sie werden von den Borg als nicht assimilationswürdig betrachtet. Weißt du?
Also, passt ja auch nicht.
Ja, das sagt auch total, weil von denen können sie nichts lernen halt, ne?
Aber jetzt mal wieder auf das Thema von eben zurück. Ja, eigentlich war Kim ja jetzt der Einzige, der überlebt hat.
Und das war diese Verdoppelung-Geschichte,
genau,
ne?
Genau, genau. Es war ja eine Voyager aus dem parallelen Universum. Oder, es ist genau umgekehrt, Kim ist der Einzige, der draufgegangen ist.
Ja, ich mag die zweite Idee, ehrlich gesagt. Ja, aber tatsächlich hast du auch recht. Es sind schon ein paar interessante Sachen gewesen.
Aber gerade so Sachen kommen, finde ich, bisher gefühlt unheimlich oft vor. Genauso, es gab ja diese Folge bei den Vividianern, wo sie Torres in sowohl Klingonen als auch Menschen quasi geteilt haben, dass zwei Stück da waren. Am Schluss war sie wieder eine. Genau das gleiche mit Tuvix, war eigentlich eine ähnliche Geschichte gewesen. Da waren es auf einmal aus zwei macht eins und dann wieder zurück.
Das ist ein bisschen viel Wiederholung gewesen. Ne? Ja, aber Tuvix ist ja, auch da habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt, warum haben sie nicht Nilok genannt?
Man hat wahrscheinlich nicht mit deutschen Wortwitzen gerechnet.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber was wollen wir uns sagen? Damals für Dort und Krempel war unsere erste Internetseite, war ja auch eine Wix-Site. Also Wix heißt halt der Anbieter. Ne? Ja, in Deutsch hast du halt, ne? Minus. Dann haben sie das Wix, also irgendwann noch in Wix-Seite geändert und dann war die Seite weg für uns.
Da war das irgendwann Thema ist gut, Jungs. Ne?
Ja, definitiv. So, da waren definitiv alle Witze gemacht. Aber ich muss sagen, die Tuvix-Folge ist tatsächlich auch eine Folge, die mir auch aus dieser frühen Phase noch von der Serie echt hängen geblieben ist.
Die war auch verdammt gut. Und ich weiß auch bis jetzt immer noch nicht, was ich von der Entscheidung halten soll, die Janeway dann getroffen hat.
Was ich auch interessant finde, ist, dass sie wirklich einen dritten Schauspieler engagiert haben. Ne?
Ja, und der war perfekt gecastet.
Der war super. Der war nicht nur perfekt, der Tuvix, das war ja das Gemeine und das war ja auch das Beabsichtigte von dem Drehbuch, war ja als Figur einem sympathischer als die beiden einzeln.
War er. Das wäre definitiv eine Bereicherung gewesen.
Ja, definitiv. Und so hat wir, also wenn die damals eine Abstimmung gemacht hätten, also unter den Zuschauern, wäre es wahrscheinlich Tuvix geworden. Okay, statt
Wie hast du das gehalten mit der Entscheidung, dass sie ihn quasi getötet haben, um wieder Neelix und Tuvok zurückzubekommen?
Es ist symbolisch für die Serie, dass am Ende der Status quo wiederhergestellt werden muss, oder?
Ja,
aber davon jetzt, so ja gut, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also meinst, wenn ich jetzt Janeway gewesen wäre, welche Entscheidung ich getroffen hätte?
Genau.
Ich glaube, ich hätte die auch getroffen.
Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, ich hätte es gemacht, wenn
sie sagt,
direkt unmittelbar, ein paar Minuten nachdem dieser Tuvix halt aufgetaucht wäre, und wir hätten könnten direkt rennen, hätte ich es verstanden. Aber dadurch, dass der ja doch eine Zeit lang dann an Bord mitgelebt hat und sich quasi eigene Erinnerungen, ein eigenes Leben alles so aufgebaut hat, auch wenn es nur ein Tag, zwei war, fand ich schwierig. Dann hätte ich auch eher gesagt, okay, die anderen beiden sind dann halt draufgegangen, es ist was Neues entstanden, das ist er und das lassen wir so. Dieses wirklich nochmal drin war, fand ich schon eigentlich fast wie ein Mord.
Ja, es ist tatsächlich schwierig, ne?
Ja.
Also das sind so die Entscheidungen, da beneide ich keinen Star Trek Captain drum oder so. Das ist schon echt eine harte Entscheidung. Aber sie ist natürlich auch dadurch umso schwerer, weil, sagen wir mal ehrlich, wenn Tuvix ein Arschloch gewesen wäre, ne, dann hättest du viel eher gesagt, ja, komm weg. Ne? Oder?
Weiß ich nicht. Ich finde Neelix ziemlich scheiße.
Neelix kann ich auch nicht ab. Ich finde Tuvok okay, aber ich finde wenig wirklich super Figuren in der Serie.
Ja, Tuvok, muss ich sagen, ist einer der besten Schauspieler in der Serie.
Ja, er ist ein guter Schauspieler, aber es ist schade, da kann ich mit dir nicht drüber reden. Es gibt später, weil das ist erst in der sechsten Staffel, glaube ich, da gibt es eine Folge, wo der Doktor auch vor so eine Wahl gestellt wird, wo er zwei Patienten hat, die die gleichen Verletzungen haben und er muss sich entscheiden, welchen er rettet. Und quasi, weil er hat nur Zeit, einen zu retten, der andere wird sterben und er entscheidet sich dann halt und rettet die eine Person, die andere stirbt halt und danach bleibt er in so einer Feedback-Schleife hängen. Da hat er so ein Dilemma,
habe ich schon mal von gehört. Das ist
wirklich großartig, das ist eine super Folge und da gehen sie es auch in dem Fall an, indem sie immer wieder sein Programm zurücksetzen. Sie setzen es einfach immer wieder zurück, aber es gelingt ihm immer wieder, irgendwie durch irgendwelche, wie fast schon detektivartig auf diese Spur zu kommen und er denkt erst, es ist eine Verschwörung an Bord und dann merkt er, dass sie ihn immer davor beschützt haben, zu diesen Erkenntnissen wiederzukommen. Und und helfen ihm dann halt am Ende helfen sie ihm halt damit klarzukommen, mit dieser, in Anführungszeichen, mit dieser Schuld. Also Schuld ist es ja nicht, es ist halt, er ist da halt in der Situation, es sind zwei schwer verletzt und die haben die genau gleiche Verletzung, nehmen wir es mal hin, das ist mit den exakt gleichen Überlebenschancen und er muss sich halt für einen entscheiden und er entscheidet sich dann halt für Harry Kim statt für das Mädel, was wir in dieser Folge erst kennengelernt haben. Und das ist auch so ein bisschen der einzige Schwachpunkt, weil sie ist halt so der Star, der Gaststar in dieser Folge.
Ja, weiß
und
man schon, wo die Reise hingeht. Ne?
Als mega sympathisch dargestellt. Ja, einmal das, als ein totaler Sympathiebolzen, die alle total super fanden und auf jedem Feier und Fotos und überall, sie wird total toll gefunden und man mag die sofort und sagt die ganze Zeit, warum hast du nicht die gerettet und den blöden Kim abgeschossen? Ne? Aber das ist halt so eine Sache, hätten sie die Figur ein paar Folgen eher schon dabei gehabt, dann hätte man nicht das Gefühl gehabt, dass sie ein Fremdkörper ist. Weil so geht man quasi, na gut, das soll diese Paranoia des Doktors, dass da eine Verschwörung läuft, weil man die Figur ja auch vorher nicht kannte, soll das so ein bisschen befeuern. Aber das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber Tuvix ist mit Sicherheit mit einer der stärksten Folgen von denen, die bisher gelaufen sind.
Ja,
ne?
Die war auch echt gut. Also man könnte das Ganze auch nennen Star Trek Raumschiff Dilemma. Weil ich glaube, viele Autoren hatten unheimlich gerne irgendein Dilemma reingeschrieben. Das ist gefühlt alle drei Episoden, wo sowas passiert und wo man irgendeine moralische Entscheidung muss treffen. Also das war bisher, war das ein riesen, riesen Thema. Immer wieder.
Dr. Jottrells Experimente, ne?
Ja, war genau sowas.
Beispielsweise, ja,
mit Neelix. Ne, unheimlich gute Folge war die Gewalt, als Suda eingeführt wurde. als Tuvok diese Gedankenverschmelzung mit ihm gemacht hat, weil er einfach aus Mordlust umgebracht hat. Und Tuvok ist damit ja nicht klargekommen.
Ja, und Brad Dourif ist noch so ein fantastischer Darsteller.
Die war fantastisch gut. Die fand ich wirklich richtig gut auch. Aber es sind alles wirklich so Folgen immer, wo irgendeine riesige moralische Frage, ein riesiges Fass aufgemacht wird. Ich könnte wirklich tagelang drüber streiten, was war da jetzt richtig oder was war falsch.
Ja, oder das Nadelöhr ist auch so eine Folge, an die ich mich da auch noch erinnern kann aus der ersten Staffel, wo sie dieses Mini-Wurmloch entdeckt haben und mit diesem Romulaner dann kommunizieren. Und der Twist am Ende ist halt, als er denen dann irgendwann vertraut und dass er in der Vergangenheit war, also dass es ein Zeitsprung wäre und so. Und auch da ist selbst sie schaffen es, so viele moralische Probleme aufzubauen, ne? Erstmal mit diesem, dass der Romulaner ihn vertraut, was es dann für Möglichkeiten gibt, dann irgendwie die Leute einzeln in den Alpha-Quadranten zu beamen. Dann dieses, es ist 20 Jahre zurück, was sie das nächste moralische Problem machen. Ja, mein Gott, dann sind wir halt 20 Jahre in der Vergangenheit, aber wir sind zu Hause halt, ne? Mhm. Aber was hat das für einen Einfluss dann wieder auf die ganzen Quadranten und, ne, und pipapo? Also es sind ja nur Probleme. Und dann am Ende diese Auflösung, dass der Typ, der dann ihre Botschaften in 20 Jahren übermitteln soll, weil er das wenigstens für sie tun will, Jahre bevor er das konnte, bei einem Unfall gestorben ist. Mhm. Und das, was Tuvok dann schon wusste, die war echt gut. Also ja, es ist, man hat natürlich echt aber das Gefühl, dass sie diesen Weg nach Hause, das ist irgendwie immer untergeordnet über einen Haufen Probleme. Ne?
Ja. Was ich schlecht bisher fand oder ein paar Folgen, die ich richtig kacke fand, das war der Prototyp, als sie diesen Roboter finden, den B'Elanna dann wieder reaktiviert, der dann will, dass er noch mehrere Prototypen baut von ihm. Die war so schlecht. Allein wegen dem Setting. Weil dieser Roboter, der sah echt so mies aus.
Der sah so aus wie so ein Billo Cyberman. Boah, ne?
Das war so cool. Also ein Cyberman sieht dagegen 1A aus. Das war wie eine Schaufensterpuppe einfach nur.
Ich hab den gar nicht mehr.
Hat mich tierisch gestört. Und wo ich absolut nicht drüber weggekommen bin, war jetzt erst vor ein paar Folgen, das war die Dreadnought. Als sie diese Bombe finden, diese schon... Jetzt erzähl mir mal was. Es ist eine Bombe. Es ist ein ballistischer Flugkörper mit so viel Antimaterie, Materie.
Ja.
Sie stoßen auf Trümmern. Dann denke ich mir, dann ist das Ding doch schon hochgegangen.
Ja.
Und dann, der fliegt weiter auf den nächsten Planeten, um da nochmal hochzugehen, oder was?
Ja. Und das, weißt du was? Das sind so Folgen, die sind super tossig, ne? Das ist eigentlich so eine Folge, wo dann der Flugkörper kommuniziert doch mit dem Holodeck, ne?
Also die... Der Flugkörper kommuniziert mit B'Elanna. B'Elanna beamt sich ja an Bord. Weil sie hat ja ihre Stimme sogar damals gegeben, weil die hat ja schon im alten Quadranten da dran rumgehandwerkt.
Was für ein Zufall, ne?
Genau. Und die ist ja dann auch abhanden gekommen. Gut, soweit gehe ich noch mit. War dann auch in den Badlands, kam vielleicht mit rüber. Nur, wie kann das Ding mehrmals detonieren? Das ist halt absolut, da komme ich nicht mit.
Vielleicht ist es ein Hobby und in der heutigen Zeit kann jeder alles sein. Du kannst halt auch mehrfach
richtig
explodieren.
Richtig tossig war diese
Angstfolge. Es ist voll tossig.
Die Angstfolge.
Ja, aber Moment,
das war toss pur.
Aber ja, definitiv, da waren, und das, dieses mit dem Prototyp, ganz ehrlich, das wäre eine Folge, normalerweise, Kirk hätte den bequatscht.
Kirk hätte eine halbe Stunde mit ihm geredet.
Hätte gesagt, du hast somit einen Fehler gemacht. Das heißt, du bist nicht fehlerlos. Du musst dich vernichten.
Und dann hätte wahrscheinlich Dreadnought irgendwie so, nein, das kann nicht sein. Fehler, ja, das kann Fehler, nicht sein. Dann hätte es gequalmt aus manchen,
wie sagt man, Konsolen. Aber, weißt, bei TOS hat das noch super funktioniert. Da nehme ich das auch total ab. Aber da nicht mehr. Bei TOS hier diese M5-Folge. Mhm. Ne? Mit dem Computer, der dann die Schiffe steuert halt. Ne? Und ich muss jedes Mal lachen bei dieser Szene, wenn M5 auf dem Maschinendeck installiert wird und dann soll ihm der Strom abgestellt werden und hat so einen Techniker, der sieht aus, soll eine Riesenzange sein, aber sieht irgendwie ganz lächerlich aus. So ein großer Prop geht da hin und soll ihm den Strom abstellen und in dem Moment wird er von diesem Stromstrahl aufgelöst. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo Kirk dann sagt, das war kein Unfall, das war Mord. Ja, was soll das denn sonst gewesen sein? Wie wahrscheinlich ist denn das, dass das in dem Moment, ne?
Und am Schluss hätte er dann Tuvok irgendeinen so Spruch gehalten, dass ja. von wegen, ja, mit Logik kommt man ja da auch nicht weiter oder bla. Und dann hätte es dieses Düp-Düdelip-Düp-Düp-Düp-Düp gegeben und alles wäre gut gewesen.
Da, Janeways Stuhl fährt ein Stück nach vorne und Tuvok steht jetzt immer neben ihm. Ne? Und nicht mehr hinten, weißt du? Und ne? Na, Spitzohr.
Ne? Ja, wie gesagt, wie ich diese Angstfolge da dachte ich, Alter, das ist ja 1:1 Toss.
Was war nochmal die, was war, ich weiß es also, wirklich, was war nochmal in der Angstfolge?
Da hatten sie einen Planeten gefunden mit ein paar Leuten in Kryostase, die ihr Bewusstsein aber alle in einen Computer irgendwie ausgelagert hatten. Und der Computer hatte dann aber quasi die Macht übernommen und hat denen ganz schreckliche Szenarien immer vorgespielt und hat zwei Stück dann umgebracht, indem er sie in diesen, ich sag mal, in dieser Matrix geköpft hat. Die sind dann am Herzinfarkt gestorben.
Ach ja.
Der war genauso geschminkt wie in der alten TOS-Folge. Es war so bunt wie in den alten TOS-Folgen.
Ja, ja, ja.
Der Schluss war auch noch echt gut gewesen. Also das, da war auch wieder ein bisschen mit Dilemma und ein bisschen, ja. Mhm.
Mit ja, aber viel Drama, ne?
Ja, ja, genau. Genau.
Ja, es ist, wir brauchen mehr Drama, Baby.
Aber die war TOS pur. Das war 1:1 TOS.
Es ist wie beim Anfang von TNG, wo man das Gefühl hatte, da gab es auch die eine oder andere Folge, die war damals wahrscheinlich wirklich noch für TOS geschrieben oder für diese Phase 2, die nicht wirklich realisiert wurde. Aber bei Voyager dürfte da ja eigentlich nicht mehr viel von übrig gewesen sein.
Ja, ich glaube, da hatten sie ein paar Mal gedacht, oh, komm, jetzt hol meinen Nostalgiehammer raus.
Ja, mag sein. Ja. Ich habe übrigens, ich fand noch die 37er-Folge an, die kann ich mich noch ganz gut erinnern.
Die fand ich
ganz cool.
Die fand ich auch schwach. Das war ja Staffelauftakt, glaube ich, zur zweiten. Die fand ich schwach, weil das auch so, klar, Delta-Quadranten, sie stoßen dann einfach mal so auf so einen alten Ford-Truck im Weltraum. Aha, ich weiß nicht, das war alles so, auch mit einem Holzhammer.
Ja gut, das kann sein, aber vielleicht habe ich mich einfach nur gefreut, weil ich Tackler aus Police Academy da nochmal gesehen habe. Das war
cool. Ich fand es aus einem Punkt cool, weil es geht ja unter anderem um Amelia Earhart.
Ja, ja.
Und wie gesagt, meine Tochter heißt ja Amelia. Mhm. Von der Warte fand ich es wieder ganz cool. Das war eine Folge, die ich ihr zeigen kann und konnte. Und dann sagte, oh cool, die heißt so wie ich. Aber
ja, und
die Folge war ja selber war, naja.
Ja, es ist, also bei Star Trek Staffelauftakte, die Einzelepisoden sind, es ist meistens.
Ja, ich glaube, das war die erste Folge, wo die Voyager gelandet ist.
Kann sein.
Ich glaube, das war die erste. Das sah ganz cool aus, wie das Schiff dann da auf diesen Landebeinen gestanden hat.
Ja, stimmt. Ich sage ja, die Hotline. Ja, später hat das wirklich nicht mehr. Sie haben es tatsächlich bis zum Ende durchgezogen.
Mit ein bisschen Glück habe ich diesen Hotline-Ausschnitt noch irgendwo auf VHS.
Alter, echt?
Weil ich war irgendwann vor ein paar Wochen bei meinen Eltern, hat alle Videokassetten mitgenommen. Das sind so um die 40, 45 Stück. Und tue sie mittlerweile alle digitalisieren. Ich habe mal so ein Hauptauge-Dongel gekauft. Und das ist Wahnsinn, was da an Schätzen dabei ist. Also die älteste Kassette, die ich hatte, war von 87.
Okay.
Da war unter anderem RTL Wunschfilm Clever und Smart drauf. Super. Da stand dann oben noch so, wirklich so wie im Teleprompter geschrieben, RTL Plus als Senderlogo.
Ja.
Und wie gesagt, da ist ganz viel Gold dabei, was ich da noch gefunden habe. So ab und zu twitter ich ja immer ein bisschen, was Neues rausgekommen ist. Und ich bin mir sicher, dass ich diese erste Star Trek-Nacht, wo auch die erste Folge Raumschiff Highlander dabei war, die muss ich daheim noch irgendwo gehabt haben. Und die ist
also wenn du die findest, ne? Wenn du die findest, will ich das Recht der ersten Nacht. Nein. Nee, da denk mal an mich, wenn du die findest. Weil das war super.
Wenn das in dieser ersten Star Trek-Nacht war, dann müsste ich das noch auf VHS da irgendwo dabei haben.
Oh, ich habe auch so viel aufgenommen damals.
Ich muss neulich noch daran denken, weil ich hatte noch auf einer Kassette war eine Folge Bim Bambino drauf.
Ah, super.
Und da hatten sie sich über Super Nintendo und Sega unterhalten und waren unter anderem bei Nintendo bei so einer Hotline, wo Leute anrufen konnten, wenn sie in den Spielen nicht weitergekommen sind. Und da siehst du halt auch so einen Typ,
geil,
siehst einen Typ da sitzen. Ja, und da findest du dann das Master-Schwert. Ja, genau, alles klar, danke.
Eigentlich wäre das damals, wenn ich älter wäre, ein Job für mich gewesen. Das weißt du?
Perfekt.
Ja, total. Einfach da sitzen und sagen, oh, Zelda, Moment. Da. Und so ad hoc wissen, wo in den Spielen dann was ist, weißt du?
Und da musste ich direkt auch an die Anekdote denken, da hatte ich mal gedacht, Moment, irgendwo habe ich das
super,
vielleicht
oder?
Auch noch. Also ich hoffe, dass ich es noch habe. Ich habe noch einige Kassetten vor mir, weil es geht halt nur in Echtzeit und die meisten, das waren dann noch 240er. Also es ist immer so 4 Stunden ein Zeitfenster, wo der Rechner dann nebenher mitläuft.
Aber du hast nicht auch noch in Longplay aufgenommen, oder?
Nee, das, wie gesagt, Longplay hatten wir damals nicht.
Liebe Kinder, wenn ihr nicht wisst, was Longplay bei VHS-Kassetten ist, es war schlechtere Qualität, aber viel mehr Platz. Ja, definitiv. Ich weiß noch, kannst du dich noch an die, ich habe damals auch sogar die Geschichten aus der Gruftnächte aufgenommen.
Hatte ich auch eine schon dabei gehabt.
Ja. Geschichten aus der Gruft, schön, ja, ab Mitternacht ging das los, bis 5 Uhr morgens. Und ich hab damals immer so, ich wollte immer die Werbung nicht haben, da habe ich tatsächlich für die Werbung immer pausiert und ich bin also wach geblieben und habe das wirklich, das konnte, damals hatte ich keine Technik, die das ermöglicht hat, dass das übersprungen wurde, sondern ich habe dann wirklich die quasi Pause und wieder aufgenommen, sodass quasi nahtlos, möglichst nahtlos die Pause, die Werbung
weg war. Das hat man damals immer probiert.
Ja, und gedacht für die Ewigkeit.
Auf den meisten Kassetten war drauf TOS, Babylon 5 später,
ja,
Akte X hatte ich ein paar Folgen schon gefunden. Ja. Also eigentlich immer wieder dasselbe.
Das 90er Jahre Zeug halt. Ja,
dann Erstausstrahlung Star Wars hatte ich noch dabei.
Du kannst uns also sagen, hat denn nun dieser Greedo oder dieser Han zuerst geschossen?
Ich bin mal gar nicht sicher, ob die auch schon abgeändert war. Also ich weiß, wir haben noch daheim diese THX-Edition auf VHS und da waren ja auch schon neuere Szenen drin,
ein bisschen
abgeändert. Und ich glaube, jetzt ganz ehrlich, diese Sat.1-Fassung, die ich da habe, die gucke ich mir lieber an irgendwie als irgend so ein aufpoliertes Zeug.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde wirklich Geld geben, um die Original-Film-Trilogie in der Originalversion zu kriegen.
So richtig
original. Also, ja, richtig original. Also noch schön mit dem, weißt du, mit dem blauen, Kraftfeld um die Raumschiffe rum und so.
Komme ich an sowas noch ran, weil ich habe unter anderem daheim, hatte ich den anderen, sag ich mal, bei der dritten Macht auch schon erzählt, ich habe daheim noch auf Super 8 Rolle Kampfstern Galactica.
Ah, super.
Und der Onkel von meiner Frau meinte, er hätte auch noch auf Super 8 die ersten Star Wars. Und das wäre der Hammer, wenn die wirklich noch bei ihm auftauchen. Da müsste ich mal irgendwo auf dem Flohmarkt oder so noch ein Projektor oder so besorgen. Weil ich weiß noch, den wir daheim hatten, der konnte keinen Ton abspielen. Also hat es quasi nur das Bild. Aber das wäre ein Highlight noch.
Absolut, ey, absolut.
Naja.
Und denkt dran, Greedo hat zuerst geschossen. Ja, ja, zuerst hat sie ja auch geschossen, aber man muss auch sagen, nochmal, um auch ein bisschen auf Voyager zu kommen, ich muss sagen, ich wüsste auch jetzt irgendwie nicht, welche Staffel ich besser fände, ob ich die erste oder die zweite gefunden hätte.
Die erste, da hast du richtig gemerkt, da brauchen sie noch, um in die Gänge zu kommen.
Ja?
Ja. Also die erste war wirklich, die war echt farblos gewesen, von den Charakteren alles. Also in der zweiten Staffel hat man auf jeden Fall gemerkt, hatten sie schon viel mehr gefunden. Was auch ein bisschen blöd war, als Janeway und Chakotay auf diesem Planeten dann einsam gelebt hatten, eigentlich ja per Du waren.
Ja.
Und kaum waren sie wieder auf der Voyager.
Ja, aber das ist ja das deutsche Synchronisationsding halt, ne? Dass sich sogar Ehepaare siezen und
da
so.
Da hatten sie sich aber trotzdem ja schon mit Vornamen angesprochen.
Ja, klar.
Ja.
Aber ich sag's ja auch immer, ganz ehrlich, bei einem Chakotay würde ich mir auch das Duel verbieten. Also bist du ein bisschen wärmer geworden? Also, du weißt, was ich meine mit
Chakotay.
Schamusi. Ja, ist Chakotay, kommst du mit ihm klar jetzt?
Also ich komme mit ihm mehr klar als in der ersten Staffel. Wie sich das jetzt entwickeln wird, wird sich zeigen.
Ja, ich kann dir sagen, er wird nie einen Bart tragen.
Also mit wem ich absolut nicht klarkomme, ist, wie gesagt, Neelix. Geht mal tierisch auf den Sack. Kim weiß ich noch nicht so richtig. Paris geht mir auch auf den Sack. Weil Paris ist so gewollt. Das ist so gewollt, der Bad Guy.
Ja, nicht nur das, die hatten ihn ja wirklich, weißt du, hätten sie mal so ein bisschen ihn als so störendes Element wirklich auch dann verwendet. Aber das haben sie nicht, dieses Angedeutete mit dieses, dass er und Chakotay alte Feinde sind, ne, und irgendwie so eine Sache zwischen den beiden.
Ich dachte ja schon, das geht jetzt wirklich so ein bisschen los.
Nein, haben sie komplett wegignoriert danach.
Vor allem, es war ja, als er so offensichtlich rebelliert hat, um sich bei den Kaysen einzuschleichen. Ja, das stimmt. Wurde ja über 3 Folgen so aufgebaut. Und da dachte ich mir echt, da ist ja ein bisschen Kontinuität dabei. Und der macht ja wirklich jedes Mal immer dasselbe, kommt zu spät und wird immer aufmüpfiger. Das hatten sie echt schön aufgebaut über 3-4 Folgen. Ja, und dann nichts dahinter. Leere Versprechung.
Das war das Einzige, was... Ja, das ist ja das wirklich das Hauptproblem bei der Serie, dass sie am Ende irgendwie immer doch halbwegs wieder in den alten Status zurückfallen mussten und halt, obwohl die keine Star Trek-Serie sich eigentlich so viel bewegt hat wie die von der Entfernung, ja, sie sich eigentlich inhaltlich nicht wirklich so weiterentwickelt hat halt. Ne? Aber tatsächlich kann man sie, ich finde optisch, technisch kann man sie wirklich gut heute noch gucken halt.
Ja, ne? Muss ich auch sagen. Also es ist nicht schlecht gealtert.
Ich finde tatsächlich diesen, ich habe es ja schon mal gesagt, diesen Sprung, wenn ich mir so angucke, so die erste Voyager-Staffel und die letzte TOS-Staffel, habe ich immer, TOS-TNG-Staffel, habe ich immer nicht das Gefühl, dass da nur so ein Jahr dazwischen war.
Ja.
Ne, oder das sogar im selben Jahr. Also der Pilotfilm ist ja schon 94 gedreht worden, als die letzten TNG-Folgen gedreht wurden. Das wirkt für mich, als wenn da ein paar Jahre dazwischen wären.
Ja, die waren halt, schon echt gut. Oder es war schon alles ein bisschen polierter als bei TNG.
Ja, und die Effekte waren halt auch, man hat halt das Geld gesehen halt, ne? Also die haben ja später das Effektteam, das kommt zwar noch, ich glaube in der 3., 4. Staffel war das so, haben sie ja da auch das Effektteam damals von Babylon 5 abgekauft und so halt, ne? Da durften sie dann allerdings nicht mehr so, nicht so frei arbeiten, wie sie das bei Babylon 5 gewohnt waren, aber dafür hatten sie halt deutlich mehr Geld zur Verfügung.
Halt, ja, das merkt man. Das merkt man auf jeden Fall.
Also da kommt ja auch noch einiges. Ich sage nur Stichwort denn die Borg und so. Also das sind Sachen, die dann im Kino nicht war. Also wo ich mich im Kino immer gefragt habe, warum denn nur ein Kubus? Ne? Was machen die denn, wenn die mal 2 schicken? Halt, ne? Wenn die schon mit einem kaum fertig werden. Halt, ne? Und
das musste wird, man halt so machen, sonst wäre es ja vorbei gewesen.
Ja, aber man sieht später in Voyager, siehst du einiges mehr halt. Ne? Was ich aber schade, ein bisschen schade fand, weil während sie die Kazon ja immerhin bis in die 3. Staffel irgendwie mitgezogen haben, haben sie ja so andere Sachen relativ schnell wieder hinter sich gelassen. Ich fand zum Beispiel die Vidriana heißen sie, glaube ich, oder?
Da komme ich auch nicht richtig mit.
Weil die waren so ein bisschen Horror und die waren halt so, irgendein Virus zerfrisst ihre Organe und so. Und ich fand das irgendwie mal schön ein bisschen heftiger und die waren halt echt eklig, ne? Und auch die Art, dass sie da irgendwie Lungen klauen und so. Und
das war und heftig, das war auch geil. Ja. Aber der Doktor hilft ja dann dieser einen Vivianerin, die verlieben sich ja quasi noch so ein bisschen.
Ja.
Und dann war ja genau bei der Folge, als Chakotay und Janeway auf dem Planeten allein waren, da fragen sie die ja um Hilfe. Klar, die einen wollen dann doch wieder an die Organe und so von, aber das war auch allzu ein bisschen inkonsistent gewesen.
Ja, aber ich hätte mir irgendwie von denen hätte ich lieber noch ein bisschen mehr gesehen als von den, wie gesagt, als von den Kazon. Halt, ne? Ich fand die, das war mal irgendwie so ein bisschen was anderes, die auch wirklich so eine im Sterben liegende Zivilisation und was die da alles im Prinzip tun, um zu überleben halt. Und
da sind wir wieder beim Thema, auch wieder so ein Dilemma, ne?
Ja,
weil die haben ja keine andere Chance.
Ja, und das ist dann wieder so eine Sache, wo du sagst, die Kazon, die wollen halt, ja gut, denen geht's auch um Machtausübung, also Machtvergrößerung. Die scheinen ja eh ein sehr großes Territorium zu haben, ne? Und wollen das anscheinend noch vergrößern, damit man nie rauskommt. Und die Vidriana, ich glaube,
so war es. Vividiana.
Vividiana, genau. Die hatten ja wirklich, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Überlebenskampf halt gewesen halt. Und da fand ich es auch wieder schade, dass die, ja, so 2-3 Folgen, ne, und dann hatte man die quasi hinter sich. Gut, das war, kann man als Schwäche sehen, ist natürlich irgendwo auch eine Stärke der Serie, dass sie dadurch, dass sie ja immer unterwegs und auf dem Rückflug sind, sie auch jederzeit auch langweilige Gegner relativ schnell normalerweise hinter sich lassen können halt, ne.
Was auch noch so eine Sache war, die Folge mit den Kindern, als Tuvok auf diesem Planeten gestrandet ist, wo er die Kinder getroffen hat, die auf dem Planeten ausgesetzt worden sind zum Sterben.
Ja.
Und am Schluss kam dann raus, dass die Rasse sich genau umgekehrt entwickelt. Das war so Benjamin Button-mäßig, dass die ja jünger werden. Und da kam ich auch nicht richtig mit. Dann hätten die ja alle quasi ihre Erinnerungen und so auch vergessen, weil die verhalten sich ja wirklich auch wie Kinder dann.
Ja. Das ist, was bei Miri ein Kleinling noch funktioniert hat, hat da nicht mehr funktioniert. Nee. Ja, an die Folge kann ich mich sogar kaum noch erinnern. Ich kann mich aber noch an die, kennst du noch, die erinnerst du dich noch an den Namenlosen? dieser kleine Kayson, mit dem dann Chakotay ja, unterwegs klar. ist.
Die war auch nicht ja. schlecht. Das war ja der Nock-Darsteller, ne?
Ja, genau. Es war Aaron Eisenberg. Mhm. Rest in Peace. Der da den Namen, den namensgebenden Namenlosen gespielt hat.
Ja, die war nicht schlecht. Da konnte sich Chakotay auch ein bisschen behaupten. Da kam ja. der auch echt cool rüber, wo ich noch gedacht habe, ja, oh, schau an.
Es geht immer ein bisschen besser, wenn er aus dem Einfluss von Janeway raus ist. Mhm. Weißt du, also wenn er nicht so, wenn er neben ihr steht oder so, ist er irgendwie wirklich Captain Rückgratlos irgendwie. Mhm. Und also jetzt mal ehrlich, Chakotay habe ich nie zu keinem Zeitpunkt den knallharten Anführer von einer Terrorgruppe abgenommen, oder?
Naja, Gesichtstattoo allein langt nicht.
Nee, das ich hoffe, es war nicht echt. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee, das war diese indianische Abstammung von ihm da so, ja, okay, aber das ist, weiß ich nicht.
Ich frage mich, man müsste mal genau drauf achten, ob es in jeder Folge auch genau gleich aussieht.
Wahrscheinlich
oder
nicht.
Ob sie sich ab und zu mal vermalt haben.
Das irgendwie, also, sagen wir mal so, es ist mir nicht so aufgefallen zumindest.
Ne? Man hat nicht drauf
geachtet. Die kennst du ja gar nicht. Es gibt noch eine Folge, wo das Tattoo deutlich größer noch gemacht wird. Also auch so eine Horrorfolge, wo er dann so beide Seiten tätowiert hat quasi. Das ist dann aber eher so eine Persiflage darauf. Ja, wie gesagt, dem habe ich das nie abgenommen. Und ansonsten muss man natürlich sagen, hat uns die Serie in den ersten beiden Staffeln auf jeden Fall eins gelehrt. Es ist gar kein Problem, eine Terroristengruppe in eine bestehende Mannschaft der Sternflotte zu integrieren.
Absolut nicht.
Ja. Absolut nicht. Also der Marquis, der hat sich gewehrt gegen die Assimilation, ne?
So minimal. Minimal.
Ja. Na gut, sie hatten halt Glück, dass immer alle schon gestorben, also sie genau die Fähigkeiten hatten, wo auf der anderen Seite bei der Sternflotte entsprechende Leute gestorben sind.
Ja, wobei, wenn man es jetzt über die Staffeln betrachtet, war ja schon ein bisschen Seska. Dann der Typ, der immer die Botschaften zu den Thesen rübergespielt hat.
Ja.
Dann Suda. Bin ich gespannt, was aus dem noch wird, ob aus dem noch viel wird jetzt.
Sagen wir mal so, er hat noch seine Momente.
Ja, dann die drei Typen, die Tuvok dann ja hart sternenflottenmäßig gedrillt hat, die am Schluss ja dann doch alle Freunde wurden.
Ach, war das da schon?
Das war in der ersten Staffel.
Ist das, wo er den Disziplin beibringt und die dieses Joggen durch die Gänge machen und so?
Genau.
Und dann die als Team zusammenarbeiten, da ist doch der eine, ist auch ein Budianer dabei, ne? Oder? Oder dieser Blaue,
ja, genau,
der sonst Picard die Haare schneidet.
Genau so.
Ja.
Ja, das war auch so eine schwächere Folge gewesen.
Obwohl, die habe ich sogar noch ein bisschen positiv in Erinnerung, ehrlich gesagt.
Das war so vorhersehbar. Direkt am Schluss irgendwas passiert, sie müssen zusammenhalten.
Ja, aber dass die so abläuft, war klar, das war damals schon klar. Aber ich hatte irgendwie diese Folge relativ positiv in Erinnerung, weil sie zumindest das Thema mal angesprochen haben mit dem Marquis und dass das alles eigentlich viel zu glatt lief und so halt, ne, und viel zu unkonfliktmäßig. Ich meine, die dann später dann die Verräter sind ja nun wirklich die Bösen halt, ne, also die sind ja nicht so, dass sie da irgendwie so zwischen der Sache stehen oder vielleicht dann doch wieder gut, sondern das sind ja nun mal eindeutig negative Figuren.
Ja, halt, ne? Klar.
Ne? Hätten auch Sternflottenoffiziere sein können. Das wäre eigentlich mal interessant gewesen, weißt du? Also wenn es nicht, da hat man sich natürlich leicht gemacht, aber denn irgendwann hast du die ja sowieso nicht mehr auseinanderhalten
können. Das ist ja sowieso eins von den großen Problemen, was ich mit der ganzen Serie habe, dass die alle direkt immer so hinter jeder Entscheidung von Captain Janeway gestanden haben.
Ja.
Das wäre, wenn du mich fragst, im echten Leben niemals.
Ach, im Leben nicht, da wäre so oft schon gemeutert worden. Ach, klar, da wäre absolut oft schon gemeutert worden. Zumal ja auch, die haben ja alle Rangabzeichen. Ne? Die haben ja alle irgendwie Föderationsuniformen und also auch Ränge. Mhm. Und es gibt, die meisten haben mindestens den Lieutenant-Rang. Ne? Also es gibt, ich glaube, Fenrich Kim ist tatsächlich der Fenrich.
Fenrich für immer, hast du
ja gesagt. Ja, Fenrich für immer. Aber das heißt ja auch, sonst sieht, also ich wüsste jetzt keinen anderen großen, also die anderen haben mindestens den Rang eines Lieutenants. Das heißt, dass irgendwelche Marquis-Terroristen, die in die Mannschaft integriert wurden, ad hoc ranghöher waren, als der eigentlich Fenrich aus der Sternenflotte. Weil ich hatte Harry Kim eigentlich fast immer als den unterrangigsten halt wahrgenommen. Ne? Gut, es gibt später noch sowas, wo er dann mal die berühmte Nachtschicht kommandieren darf und so, aber so richtig wird ja meistens eher von ihm als Fenrich gesprochen und die anderen haben meistens so Lieutenant aufwärts halt. Ne?
Und ich,
das heißt, die haben haben sie ihn überholt.
Und ich tue mich so ein bisschen mit dem Doktor schwer. Der Doktor ist ein saucooler Charakter, keine Frage.
Okay.
Macht auch Spaß. Aber ich habe meine Probleme damit, dass dieses Notfallprogramm ja eigentlich dann auf jedem Föderationsschiff drauf ist und dass er sich dann aber so derb entwickelt und quasi ja wirklich eine eigene Persönlichkeit wird. Mhm. Da frage ich mich, warum ist das dann schon viel früher auf anderen Flottenschiffen auch so passiert und wird auch so.
Es nicht nötig war, dass die so lange aktiv waren, halt auch unter anderem.
Ja, aber mal ehrlich, warum brauchst du noch einen richtigen Doktor dann?
Naja, wenn gut, weil
wenn
der
du so einen Holodoc hast, der so viel Wissen von so vielen hunderttausenden Ärzten vereint. Ja,
würdest du zu einem Holodoc gehen?
Kommt drauf an, mit was?
Ja, sag ich ja. Also, kommt auch dann an, immer. Ne?
Aber so hier Personalkosten sparen und so.
Ja. Also. Bitte spezifizieren Sie die. Ja, heutzutage, ja, das wäre. Ja, aber dabei ist der Holodoc noch eigentlich, gerade weil er sich entwickelt, eigentlich fast schon mit, also die beste Figur
ja, halt in der Serie. Der Charakter ist großartig, keine Frage. Der Schauspieler ist großartig.
Ja.
Kommt alles super rüber, aber ich habe halt immer so ein bisschen so ein Geschmäckle im Hinterkopf, wenn ich mir denke, ja gut, aber eigentlich ist es ja wirklich nur ein Programm und. Ja, da fällt es mir dann halt schwer, so die Sachen, wo er sich quasi verliebt hat oder.
Ja, man, es ist natürlich auch, also wir sehen es ja auch in anderen, also das wird ja auch bei Deep Space Nine thematisiert, da ist er ja dann auch mal, ne? Da wird ja dann auch mit dem Nachfolgermodell, da soll ja dann Julian Bashir die quasi die Figur werden für fürs Nachfolgersystem. Mhm. Ne? Und dass sie das halt weitermachen wollen. Es macht ja auch irgendwo Sinn, irgendwie so. Aber tatsächlich, dann könntest du ja auch wirklich jede, also. Dann kannst du auch das Captain-Notfallprogramm machen und so halt. Ne?
Das ja nur, und, dann bist du halt so ne? weit, dass du irgendwann eine Folge wie Measure of a Man machen könntest mit dem Holodoc.
Ja, aber sowas Ähnliches kommt tatsächlich auch noch.
Okay.
Also es ist sogar das mit dem, dass er Kommandofunktionen übernehmen kann, wird sogar, also ich spoiler da einfach nur ganz kurz.
Wie gesagt,
ja, das ist das ist so, dass er dann auch tatsächlich wirklich ein Kommando führen kann und dann bekommt er auch eine holographische rote Uniform und auf einmal vier Rangabzeichen am Hals.
Ich vermute jetzt, ne? Auch in dieser Voyager-Befreiungsfolge muss er ja mit Sicherheit ran.
Ja, er ist da auch noch tätig.
Na, da fängt es ja schon an.
Ja, und er ist da. Andererseits bietet diese Figur halt auch viel Potenzial halt, ne? Gerade auch, dass sie ihm immer mehr die Rechte eines Hologramms, das wird auch noch ein Thema, ne? Was wir schon bei Data erlebt haben, ne? Wie sind die Rechte von einem Androiden halt?
Wenn sie dann wirklich noch was draus machen.
Ja, okay, machen sie
dann
tatsächlich.
Dann wird es doch noch interessanter.
Es wird sogar noch relativ am Ende noch ein ganz großes Thema mit werden, mit Rechten und so. Ich meine, seien wir mal ehrlich, dasselbe Argument könnte man ja auch bei Data bringen.
Ja, deshalb.
Ne, warum hat es da nicht, also sie versuchen das ja sogar, was dann diese Diskussion mit der Sklavenrasse auf sich führt.
Mhm.
Was ja in, Measure of a Man, ne?
Ja.
Angesprochen wird. Witzigerweise genau das wird eigentlich bei den Hologrammen dann später ja gemacht oder zumindest angedeutet, dass es so ist.
Bin ich gespannt.
Ja, tatsächlich. Interessant. Ja, aber wie gesagt, also das mit dem Maquis, gut, du hast schon, ich habe es jetzt auch wirklich lange nicht mehr geguckt und ich muss sagen, wenn ich Voyager mal reingucke, dann sind es tatsächlich auch eher die späteren Folgen, ne? So Staffel 4 aufwärts halt, ne? Wo ich dann meine Folge gucke. Deshalb sind die ersten wirklich auch nicht mehr ganz so präsent bei mir. Deshalb ist es mal interessant, dass du jetzt auch mal so ein paar Beispiele gebracht hast, gerade so bei Maquis, auch trotz Maquis, also auch da gab es tatsächlich
doch
ein paar Anzeichen. Da, es gab ein paar, stimmt.
Es gab schon sagst, Anzeichen, ja? Auf jeden Fall.
Und Seska.
Also ich, momentan bin ich immer auf dem Stand, es ist mehr Drama. Es ist viel mehr Drama.
Findest du es mehr Drama als Deep Space Nine?
Anders. Es ist eine andere Art. Es ist, wie gesagt, es ist hier, wie ich eben gesagt habe, es ist viel Dilemma immer drin. Und das war in der Anzahl, glaube ich, in den anderen ganzen Star Trek-Serien nicht so der Fall. Also, vielleicht kommt es mir jetzt auch nur so vor, weil ich es halt sehr gerafft, ja, quasi immer ab und zu mal 2-3 Folgen hintereinander schaue. Vielleicht kommt es mir deshalb auch so vor. Aber gefühlt ist es da fast immer große philosophische Frage, die da aufgemacht wird.
Das war halt
in den anderen nicht so.
Es muss ja einen Grund geben, dass sie nicht mit, dem Raumschiff an einem einfach vorbeifliegen. Ne? Also das wird später tatsächlich sogar mal gesagt, dass sie gesagt haben, dass sie jetzt die Schnauze voll haben, überall anzuhalten.
Mhm.
Ne? Und jetzt wird nicht mehr jedes kleine Wurmloch untersucht und jeder Klasse M-Planet kategorisiert, sondern sie beschäftigen sich halt wirklich mit der, wir nutzen alles, um nach Hause zu kommen. Hat sie allerdings auch mehrfach in der Serie angekündigt.
Okay. Q kommt aber nicht mehr vor, ne? Da gab es nur die eine Folge, oder kommt der nochmal drin vor?
Oh, das hätten wir, in der Q kommt, Q hat 3 Auftritte.
3, okay, weil die Folge, die ich jetzt geschaut habe, die hatte ich in der Tat damals auch schon gesehen, als die erste ausgestrahlt wurde. Die hatte ich mal angeschaut, weil das hat mich damals interessiert, weil Q ja ein geiler Charakter ist.
Die war super gut. Todessehnsucht war das, ne?
Genau. Deathwish, die war echt gut. Was ich nicht verstanden habe, war, dass Q sie da nicht zumindest einen kleinen Schubser weiter Richtung Heimat geschickt hat am Schluss, auch wenn sie sich uneinig waren.
Ist ein Lieblingsthema von mir. Ich sage dir eins. Das Q ist ganz problematisch eigentlich in Voyager. Also in Deep Space Nine hat er nicht gut funktioniert. Da war auch die Folge nicht gut, wo er war. Mhm. Aber die ersten beiden Folgen, wo er bei Voyager war, haben ähnlich gut funktioniert, wie er Auftritte bei TOS hatte. Die dritte, die letzte nicht mehr so sehr, aber die ersten beiden. Und die Folge ist eigentlich so die beste. Und natürlich ist es doch das Naheliegendste, dass man ihn bittet. Er bietet es ja sogar an. Ne?
Ja.
Seien wir mal ehrlich. Du wärst doch auf die Knie gegangen, hättest gesagt. Oder wir?
Normal, ja. Weil hier wieder großes moralisches Dilemma. Kann man den anderen Q sterben lassen oder nicht?
Ja, aber das ist damals, trotzdem hätte ich dieses nach Hause fliegen. Die hätten die Tür aufgerissen, die Mannschaft, normalerweise, weißt du? Mhm. Die hätten ihr Quartier gestürmt und sagen, ja gut, ich habe es für die Moral getan. Nichtsdestotrotz ist, ich glaube, Picard hätte Q gebeten, nach Hause zu, dass er sie nach Hause bringt. Darum ging es ja auch. Er wollte ja nur gebeten werden.
Oder er hätte gesagt, schick die Crew heim, ich bleib hier oder ein paar von uns bleiben hier.
Ich glaube, er hätte ihn gebeten, was Janeway nicht konnte.
Mhm. No?
Aber dieses Dilemma mit dem, das große Drama, die Folge ist super. Auch, dass wir halt Jonathan Frakes nochmal sehen,
ja,
ne?
Ja. Mit seinem Ur-Urgroßvater.
Ja, dass er da so ähnlich auch noch aussah. Ne? Er sah da ja noch wirklich sehr nach dem Riker aus, den wir noch halt kannten von TNG halt. Ne? Und, legendär ist für mich immer noch der Satz in der Folge. Wir waren, ich war sogar schon mal die Vogelscheuche. Wir waren alle die Vogelscheuche.
Ja,
das war. Ja, überhaupt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich auch gefreut, halt Q zu sehen. Und da habe ich aber irgendwie diese Metapher nicht so ganz kapiert, was diese Tankstelle da in der Wüste, was das alles so bedeuten sollte. Heutzutage ist mir das klar, was sie damit meinten, mit dieser Monotonie der Ewigkeit. Darum geht es ja im Prinzip, ne? Dass sie alles schon erlebt haben, alles gesehen haben. Ja. Sie sterben nicht. Das Letzte, was wäre, wäre das Ende der Existenz.
Mhm.
So, und aber dass die das nicht zulassen können und ich finde es aber auch schön gelöst, wie die Folge auch aufgelöst ist und so halt. Ne?
Ja,
also
auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich, also wenn ihr uns fragt, wenn man mich jetzt fragt, welche Folgen soll ich mir aus den ersten beiden Staffeln ansehen, dann würde ich die und die Tuvix-Folge empfehlen,
ja,
tatsächlich.
Ja, definitiv. Die und vielleicht noch die Gewalt mit mit Suda.
Mit Suda, ja. Gut, genau, mit Suda und halt Kampf ums Dasein, halt, was du jetzt gerade geguckt hast, den Staffel-Arc von der zweiten zur dritten Staffel. Ja, aber gerade, wie gesagt, ich sag dir eins, ich hätte Q angebettelt.
Wahrscheinlich.
Überleg mal,
ja,
da muss
ein
man einfach auch mal über über seinen Schatten springen. Jetzt mal ehrlich, du hättest, so viele Leute hätten gerettet werden können halt, ne?
Mhm.
Klar. Andererseits sagt sie ja auch immer diesen Einfluss, den sie halt auf das haben und so halt. Ne? Das wäre natürlich, das wirst du aber in der Serie oft erleben. Also kein Captain der Sternflotte, finde ich, und den wir so kannten, hat sich so oft so ein bisschen selbst im Weg gestanden wie Janeway, finde ich. Obwohl ich sie wirklich mag. Ich mag die Figur.
Ja. Ja.
Aber die konnte wirklich nicht über ihren Schatten springen.
Aber Q war der zweite Q, der Quinn nannten, sind ja dann,
der war super,
dass man so auseinanderhalten könnte. Der war auch ein sehr guter Darsteller für die Rolle.
Ja,
ich kannte ihn nur aus Police Academy 6, hatte ich den direkt vor Augen.
Stimmt, da haben wir wieder eine Police Academy-Referenz. Mhm. Ja. Ja, super. Nee, stimmt, aber irgendwie kommt mir der auch bekannt vor. Aber auch als er die Voyager versteckt hat und die am Weihnachtsbaum gehangen haben.
Ja.
So, und sie den Kamerawinkel immer mal verändern sollte vom Bildschirm, damit sie, ne, was ist das? Bis es dann dieser Zoom war, dass das halt so eine Kugel am Weihnachtsbaum ist, ne? Großartig.
Aber dann kommt Q also doch nochmal drin vor, weil ich dachte immer, der hätte bei Voyager nur die eine Folge
Auftritte. Nee, gehabt. Es sind insgesamt sind drei Auftritte. Mm. Der letzte ist dann auch erst am Ende, also in der siebten Staffel kurz vor Ende der Serie gewesen. Na, der ist auch nicht mehr so gut, aber der zweite ist, glaube ich, noch ganz gut.
Ja, bin ich mal gespannt. Bisher gibt es mal halt wirklich wieder so ein kleines Nostalgiegefühl sowieso zurück. Als man sich früher immer auf Next Generation gefreut hat, so mittlerweile freue ich mich auch wirklich mal ein bisschen, wenn ich Zeitruhe habe, mal eine Folge reinzuziehen, weil es so ein ganz kleines bisschen das Gefühl von damals auch zurückbringt.
Ja, wirst du auch noch haben, weil jetzt wird es auch besser noch. Also muss man tatsächlich sagen, also auch die dritte Staffel jetzt, du wirst also da noch eine Menge Nostalgie-Geschichten haben. Schon wenn du mit dem Kampf ums Dasein durch bist, dann hast du, wirst du nämlich den guten Sulu nochmal wieder treffen.
Also die Excelsior. Ich glaube auch, ich die zweite Staffel damals angefangen und nicht wirklich von Anfang an, wäre ich wahrscheinlich damals auch weiter dabei geblieben oder hätte es auch eher geschaut, aber die erste Staffel war wirklich schwach. Muss ich wirklich im Nachhinein, sage ich auch jetzt noch, die war nix.
Ja, da gab es ein paar Ausnahmen, wie gesagt, aber diese Wurmloch-Folge, aber sonst hast du wirklich recht, das war schon ein bisschen,
dünn. Das ist, bei solchen Folgen in einer ersten Staffel, da weiß man ja schon genau, es wird eh nichts. Es wird
eh nichts. Das stimmt. Und ja, du hast recht.
Man geht da schon irgendwie mit so einer gewissen Rhetorik ran.
Ja.
Du schaust dir und denkst mal, warum, also im Hinterkopf, warum gucke ich mir das jetzt an? Ich weiß genau, wie es ausgeht.
Das ist ein interessanter Punkt, nämlich.
Das ist genauso, wenn irgendein Hauptcharakter in den ersten 5 Minuten stirbt. Dann weißt du genau, warum schaue ich mir das jetzt an? Am Schluss ist er doch richtig. Wieder da.
Richtig. Da hast du recht. Das sind so Ereignisse, die, wenn sie gerade zu früh in der Serie beginnen, einfach komplett ihre Wirkung verlieren. Ne? Also wir haben das ja, das hat bei Track am, die Kollegen von Track am Dienstag haben das ja gut erklärt, damals bei dieser Gedankengift-Folge von TNG. Ne, wo die alle so ein bisschen besoffen sind halt, ne? Was ja die erste Folge nach dem Pilotfilm war halt, ne? Und wo dann auch so der gute Geordi sich so komisch verhalten hat und die immer gesagt haben, ja, woher wissen denn die anderen, dass der sich komisch verhält? Die sind doch gerade erst so als Crew zusammengekommen. Woher wissen die nicht, dass das nicht, vielleicht ist das einfach sein normales Verhalten. So, ja, vielleicht ist es ein normales Verhalten und es war einfach zu früh in der Serie, um so eine Folge zu machen, wo die sich so abnormal verhalten, weil man ja noch nicht wirklich wusste, wie die sich normal verhalten. Ne?
Wenn du heute sowas drehen würdest, heute würd's mal eher abkaufen, seit Serien wie Game of Thrones oder so, wo ja quasi jederzeit sterben konnte und auch gestorben ist.
Ja, aber damals hast du das nicht ernst genommen, wenn da
ganz
einer...
Und gar nicht, ganz und gar
nicht. Schon gar nicht auch so mitten in der Staffel, war ja gar nicht.
Eben.
Also da bin ich immer noch, bin ich immer noch ein bisschen geflasht, also in Anführungszeichen, dass die Tascha so mitten in der Staffel...
Wollte ich im Moment sagen. Ja. Das hat einen damals wirklich geflasht, weil das war, auch, oh, die kann jetzt nicht wirklich tot sein. Und sie war weg.
Auch wenn es nur 2-3 Folgen noch waren, aber es war nicht das Staffelfinale.
Eben.
Sondern so quasi irgendwie ja mittendrin noch, ne? Ja.
Das passiert bei Voyager für mich gefühlt auch recht oft, dass Charaktere umkommen und dann doch wieder da sind. Wie gesagt, jüngst Kim mit dieser Paralleluniversum-Folge oder dann, ja, wie gesagt, wie so Belana dann ganz am Anfang auch auf Klingone und Mensch auseinandergezogen haben, wieder zusammen. Du weißt immer irgendwo, da steht von vornherein fest, wie das ausgeht.
Ja, und du hast einmal das und du hast halt das Gefühl, es sterben ja auch wirklich Leute, ne? Also auch von der Crew und dann sind sie so eine kleine Crew, aber man merkt es nicht, dass es, eigentlich müssten die wirklich Schichten und Plätze nicht besetzen können und das merkst du halt nicht, ne? Auch diese berühmte Aufzählung mit den, wie viel Photon-Torpedos sie haben, ne? Da gibt es ja ganze YouTube-Videos, es gibt ja eine Aussage, die haben so und so viel Photon-Torpedos, im Pilotfilm wird die gemacht und dass die da schon in der ersten Staffel mit durch wären.
Ja gut, ne? Aber das hole ich noch irgendwo ab, dass sie die irgendwie replizieren können oder sie
finden irgendwo Shuttle, Ressourcen. Auch die Shuttle.
Ja gut,
mit den Runabouts, die dann auch eine unermessliche Anzahl an, da hat ein befreundeter Podcast ein Lied drüber geschrieben. Die 10 kleinen Runabouts. Grüße. Ja, aber das ist, Ah, tatsächlich schwierig. Also mein größtes Problem ist immer noch, dass ich einfach viele von den Charakteren nicht so mag. Ich habe da nicht so Sympathieträger. Hm. Bei TOS ist es, bei TNG war es so und eigentlich auch bei Deep Space Nine auch, dass ich alle Figuren oder fast alle wirklich mag, gerne habe und mir um sie Sorgen gemacht habe, wenn was war. Wenn sie Fieber hatten oder abends nicht nach Hause gekommen sind vom Außenteam. Ne? Aber bei Voyager waren einfach schon so viele dabei. Weißt du, das fing über Kim, über Neelix, über Kes. Hm. Weißt du? Die neunjährige Okampa.
Weißt du? Es gab ja auch die Folge, wo Kim auf einmal daheim aufgewacht ist. Also irgendwie auch von diesen Zeitwesen bei diesem Shuttle-Flug da zurück war. Da hatte ich mir auch gedacht, ja, normalerweise jeder andere wäre doch dann da geblieben.
Ja. Ja, aber deshalb sind wir keine Sternflottenoffiziere. Eben.
Wir sind zu korrupt.
Wir wären dann sofort hätten gesagt, ist okay. Ich arbeite hier unten in dem Burgerladen.
Ach, schön.
Ne, also bei dem Typen, mit dem ich bekumpelt bin, der mir immer was zu essen runterbringt.
Genau.
Das wäre voll okay gewesen, oder?
Würden natürlich noch das bisschen Wissen über die nahe Zukunft, was wir vielleicht mitbringen, noch schamlos einsetzen, noch irgendwelche Aktien von irgendwelchen Startups kaufen.
Im Prinzip ist es doch immer rote Pille, blaue Pille, oder?
Ja, klar.
Ne? Und seien wir mal ehrlich, alle sagen ja bei Matrix, ich weiß gar nicht, ist es rot oder grün? Rot, blau? Was war das, die beiden Pillen? Also alle sagen ja immer, dass sie die... Alle sagen ja immer, sie hätten die genommen, die dir die Wahrheit zeigt, ne? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mir bei mir nicht sicher.
Nee, ich auch nicht.
Wenn ich bin mir da überhaupt nicht sicher, dass ich gesagt habe, auch weißt du, so als Batterie da in meinem Fach liegen, weißt du, ich wäre auch bei Minority Report der eine, der immer, der da ist warm.
Ey, das meine ich, du nimmst es ja als echt alles wahr.
Ja, so, und sagst und dann, hey, du weißt, hast ein langes, glückliches Leben, wo alles so Tag laufen.
Kannst Steak essen, wie er ja bei Matrix auch, der eine sagt, das ist schon. Jo, weil abtreten tut du erst trotzdem irgendwann in der gleichen Zeit oder gefühlt in der gleichen Zeit.
Ich bin da immer sehr irritiert, weil immer wirklich so oft schon mit Leuten, die sagen immer, nein, natürlich die Pille, die mir dann zeigt, die Wahrheit. Dann sage ich, ja, dann wachst du auf in deinem Alkoven, bist da nackt an irgendein Ding angeschlossen und bist eine Batterie halt irgendwie. Weiß ich nicht, also ich bin mir auch nicht sicher, wie gesagt, aber ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, dass ich sage, Opa, mein Steak hätte ich gerne blutig.
Genau. Hey, da gehe ich mit. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich auch zu komfortabel gepolt bin.
Ja, können Sie bitte diesen Typen empfehlen? Bringt mir jemanden zum Podcasten, bitte.
Zum einen Thema zurück, aber so viele Leute sterben auch bei Voyager nicht. Das waren immer vielleicht gefühlt mal einer, der dann einen Löffel abgegeben hat. Oder der eine, der jetzt jüngst ermordet wurde von Suda.
Aber es sind nur 140 Leute.
Dann auch mal einer, der umkam, als Chakotay dann bei der Trauerfeier erzählt hat, wie gut er ihn kannte, wie er ihn kennengelernt hat. Okay, klar, nehme ich dir voll ab. Gar nicht.
Ja. Ich hab ihn also sein Kosename war immer für mich Random Guy. Ja, das ist, ja, natürlich, klar. Das sind immer so die Sachen, wo man sagt, da wünscht man sich, dass die Figuren wenigstens vorher ein, zwei Mal gezeigt worden wären, ne? Oder es irgendwie so eine Interaktion gegeben hätte halt.
Dass man so ein bisschen was aufgebaut hätte.
Ja, dass man so ein bisschen persönliches Investment hat, weißt du? Ne, und dafür sehen wir das Rückgrat Chakotay. Weißt du? Nein, aber tatsächlich auch als Sprung so ein bisschen nach vorne, die hatten am Ende der dritten Staffel tatsächlich mehrere Charaktere auf der Abschlussliste. Darunter war auch Harry Kim, halt Kes und Neelix. Ne? Einer von den drei den wirst du noch gehen sehen. Genau, ich sag dir, Harry Kim wird es leider nicht, weil der Darsteller ist kurz bevor die diese Entscheidung dann treffen mussten, irgendwie in irgendeiner Forbes-Liste oder so zu einem der 50 schönsten Menschen im Fernsehen
gegangen. Ja, das hatte ich auch irgendwo noch gelesen.
Das war tatsächlich der Grund, aber man sagt gerüchteweise, dass die Wahl eigentlich auf ihn gefallen ist, was auch das Ende der dritten Staffel sehr ermöglicht hätte. Aber dann gab es diese Wahl, dass er halt zu einem der bestaussehendsten Menschen im Fernsehen und da hat der Sender gesagt,
kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, aber da muss man tatsächlich sagen, Garrett Wong, man sagt, dass er unheimlich unterhaltsam auf Conventions und so ist. Der reißt da Panels runter und erzählt Anekdoten und so. Also das soll wirklich eine Show sein, also der soll das sehr, 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 sehr gut machen.
Der muss ja auch derb emotional an die Serie gebunden worden sein. Also der muss ja auch in den letzten Folgen sehr emotional gewesen sein, als es dann zu Ende ging. Ich glaube, emotionaler als manch anderer, hatte ich, glaube ich, mal
gelesen. Kann ich mir vorstellen. Ich habe den aber auch sonst nirgendwo je wieder gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich habe eigentlich kaum einen aus Voyager irgendwo nochmal großartig gesehen. Kate Mulgrew, klar, die ist ja in hier Orange is the New Black und so. Ja,
die
und
ist, also, die ist echt mies gealtert.
Alter, total, also, oder?
Es gibt Leute, die altern echt gut. Jerry Wine. Ja.
Warp. Ja, oh, oh. Jerry, die altert nicht.
So, ich glaube, umgekehrt muss ich sagen,
wir altern.
Also Janeway fand ich, hatte ich auch schon bei der letzten Folge gesagt, also die junge Janeway finde ich mittlerweile, ich fand die echt heiß. Ich finde die wirklich gut.
Sag nochmal die junge Janeway. Was, meinst du jetzt die Voyager Janeway?
So, ja, genau. So,
ich, erste Staffel quasi.
Ich fand die echt gut. Auch noch in der zweiten Staffel jetzt, muss ich wirklich sagen. Die konnte was aus sich machen.
Okay, also du meinst, du findest, also du hättest gesagt, wenn du hättest gerne unter ihr gearbeitet, sagen wir es mal so.
Sagen wir es diplomatisch, ja.
Ja, okay, verstehe. Ja, okay, ja, stimmt. Ja, ich habe auch, als ich Orange is the New Black letztes gesehen habe, dachte ich mir, oi,
Alter. Genau so.
Wow. Genau so. Oh. Ich sag mal, gut, dass das damals, dass mein Liebesbrief nicht angekommen
ist. Das ist irgendwie wie bei den Bundys. Das ist Emma Peel und die kickt immer noch so hoch.
Sie kickt, das stimmt, sie kickt immer noch so hoch. Und dann gesagt, aber wir wollen sie von damals. Ja, dafür ist Katie Seagal immer noch eigentlich eine relativ attraktive Frau.
Da sieht man einfach den Altersunterschied von unseren Jetzt-Ich zu damals. Weil damals dachte ich, boah, ist die alt. Wie
ja,
gesagt, heute denke ich mal, oh, Hallöchen.
Ja, aber jetzt mal ohne Witz, wie alt würden die da gewesen sein? Die wird vielleicht um die 40 gewesen sein, oder? Am Anfang von Voyager?
Oh mein Gott, wir sind jetzt um die 40.
Alter, hör auf, sowas zu sagen. Alter, stimmt.
Ja.
Schweigeminute. Das schneide ich nicht raus. Jetzt mache ich nur einfach Hello Darkness, my old friend, werde ich kurz hier
erkennen.
Genau. Nein, aber passen. Ja. Aber jetzt mal ohne Witz, ich gucke gerade mal nach, aber ich glaube wirklich, dass die 55er Jahrgang und 95.
40.
Alter.
Ja. Na, also
die war 40.
Gesagt, heute, oh mein Gott.
Das heißt ja. Oh Gott.
Bin ich noch online?
Ja, ja. Alles gut. Ich bin immer noch, nein, ich bin A, immer noch über dieses, dass wir beide, dass wir so alt. Na, oh Gott, na gut. Nee, du hast schon recht.
Ja, doch. Die war nur immer unheimlich unvorteilhaft.
Frisiert. Ja, die Frisur, ne? Die Frisur hat es tatsächlich. Wenn sie die Haare auf hatte.
Das hat sogar meine Tochter noch gestern gesagt, als sie eine Folge mitgeschaut hat. Warum hat die immer diesen hässlichen Dutt?
Das wird besser später in der Serie. Also irgendwann hat sie eine bessere Frise. Also irgendwann hat man das auch anscheinend erkannt. Man hat ja wegen ihrer Frisur, glaube ich, damals den Pilotfilm zum Teil ja nochmal neu gedreht.
Das ist auch jede Folge frage ich mich, wie bekommt die dieses Volumen hin?
Ja,
die müssen ja irgendwas untergebaut haben. Oder
ja,
in meiner Vorstellung hat immer so einen Luftballon drunter und da haben die eine Frise drüber gelegt und dann mit 5 Kilo Haarspray fixiert.
Weil, ja, aber
jetzt. Ich sag mal, gut, ich habe ja halt gar kein Volumen mehr, ich habe auch kaum Haare mehr, aber damit denke ich schon mal, das ist unmöglich, dass ein menschliches Wesen dieses Volumen hat.
Ja, so glaube ich. Aber das ist krass, dass uns das heute so auffällt. Ne?
Ja.
Also damals war es so Effekte und ne, roter Alarm.
Genauso finde ich heute, dass Tom Paris extreme Geheimratsecken schon hatte.
Ja, ja, ja. Und die haben sich reingefressen im Laufe der Jahre. Tatsächlich, aber Harry Kim hatte sehr voluminöses Haar.
In der Tat.
Ja, da muss man tatsächlich sagen. Und bei Tuvok hätte ich super gefunden, hätte er einen Afro gehabt. Also wirklich hätte er so einen richtig geilen Quentin Tarantino-Afro. Weißt du, so ein Jules aus Pulp Fiction-Afro.
So wie in die nackte Kanone,
weißt du,
also nicht durch die Tür gepasst.
Ja, genau. Wir testen diese Perücke momentan. Sowas hätte ich geil gefunden. Ach Mensch, naja. Ja, aber ansonsten, ja, hast du noch was, was du loswerden möchtest zu deinem ersten Watch?
Stand jetzt, wie gesagt, ich bin positiver gestimmt, als ich es in den ersten Folgen war. Man erinnere sich an meine Hasstirade.
Ja, stimmt, ja. Ach ja,
Gott. Ich sehe auch Parallelen zu Perry Rhodan. Das ist, wie ich immer sage, es gibt ganz viele Hefte unheimlich literarisches Gold. Es gibt ganz viele Hefte Körperverletzungen kurz vor seelischer und psychischer Grausamkeit.
Ja, gut, das ist viel Licht, viel Schatten, ne?
Ja.
Schatten hat er gesagt. Mhm. Na gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie dein Watch weitergeht. Und ich sage mal voraus, wir werden uns da definitiv nochmal zusammenkabeln, ja, wenn du mal so zwei Staffeln mal weitergeguckt hast. Ja, ich würde sagen, so zwei Staffeln sind da immer so ein ganz guter Indikator. Da können wir aber auch über ganz viel reden, was ich jetzt noch so auf dem Schirm habe, wo ich aber sage, komm, das wäre jetzt einfach Spoilern und so. Nee, lassen wir dich mal.
Genau.
Die Reise durch den Data-Quadranten Richtung Heimat weiterführen.
Und dann schauen wir, was ja. PK uns bringt.
Dann, oh ja, bist du auch schon nervös?
Nicht so nervös, wie ich gern wäre.
Und dann, ja, vielleicht ist das aber auch das beste Rangehen. Und dann, pass auf, vielleicht, wenn es dann wirklich richtig gut ist, ne, dann freuen wir uns ja doppelt.
Hm. Kann auch sein.
Bist du eigentlich ein Orville-Gucker?
Ja, ja.
Magst du, ne? Also die beiden, ja. Ne? Ich hab kürzlich einen Tweet auf Twitter habe ich gelesen, da wurde dann gepostet, mögt ihr Orville wegen dem Humor oder weil ihr das alte Star Trek so vermisst?
Ja, da war so eine Abstimmung, da hatte ich auch das alte Star Trek.
Und ich glaube tatsächlich, weil ich das alte Star Trek so vermisse, ja.
Ich finde es schade, dass viele Freunde von mir sagen, sie können Orville nicht schauen, weil es einfach so, ja, halt so lausig aussieht von den Kulissen und so. Es sieht ja wirklich recht spartanisch stellenweise aus auf dem Schiff und so. Aber,
ja, aber
das ist mir wurscht, weil die Geschichten sind trotzdem, auch wenn sie oberflächlich lustig aussehen, da gehen ja manche auch richtig tief rein.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe, bei mir tun sich die Leute immer mit den ersten paar Folgen schwer. Die haben dann so die ersten zwei, drei Folgen vielleicht geguckt und sagen, ah, dieser Humor, wir haben ja schon mal, an anderer Stelle auch drüber geredet, dass der Humor nur in den ersten paar Folgen so ein bisschen so stark ist, dass es so, oder dieser Pipi-Kaka-Humor, dass man das Gefühl hat, das hat der gute Seth MacFarlane damit hat das
Ding
verkauft.
Das ist halt sein Ding sowieso.
Ja. Damit hat das halt auch an Fox verkauft und so. Und jetzt, ich bin echt gespannt, was Hulu draus macht, weil ja, beim Streamer haben die ganz andere Möglichkeiten, auch so was die Länge angeht, was das Storytelling angeht. Ich bin da, also auf die dritte Orville-Staffel bin ich tausendmal mehr gespannt als auf die dritte Discovery-Staffel. Aber es ist tatsächlich, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt bei dieser Umfrage. Da habe ich gesagt, ja doch, ein bisschen ist es auch, weil ich das alte Star Trek so vermisse.
Definitiv, halt, ne? Definitiv.
Ja.
Und Discovery? Muss ich sagen, bin ich wirklich gespannt drauf. Weil jetzt können sie ja eigentlich alles machen.
Puh. Ja, also was sie machen werden, ist, ich sag's ja, guck auf Amazon Prime, guck Andromeda. Mit dem guten Kevin Sorbo.
Ich hatte Andromeda nie geschaut.
Dann wirst du aber sehen, so wird die Serie laufen.
Ich hatte in meinem 1000 Jahre Leben, die Föderation. Eine Folge Andromeda geschaut, damals noch bei der Bundeswehr, weil auch ein Zimmergenosse das unbedingt schauen wollte. Und ich dachte mal damals schon nur, oh mein Gott, nein. Das geht gar nicht.
Also es fängt an mit einem richtig tollen Shot von Kevin Sorbo, der eine Leiter durch mehrere Decks nach unten rutscht in einem furchtbar schlechten CGI. Ja. Ne, also es ist und dann, aber er hat einfach schönes Haar. Ne, und Kevin Sorbo hat einfach eine unheimlich elegante Art zu gehen.
Ich wollte gerade sagen, und einen unheimlich guten Gang.
Er hat einen wahnsinnig guten Gang. Also das ist so einer, wo ich nur sage, kann dem Mann mal bitte einer ein Feld oder so Weizenfeld auf die Brücke bauen? Der braucht das, damit er so versonnen die Hand drüber streichen kann, weißt du, wenn er da durchgeht. Na, aber ich glaube, dass so ein bisschen die dritte Discovery-Staffel sein wird. Aber naja, ein anderes Thema.
Wir werden sehen, genau.
Wir werden sehen. Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir.
Ich danke dir.
Schön, dass du die Zeit genommen hast, gerne.
Immer wieder schön.
Und das werden wir nochmal wiederholen, ja, sehe ich auch so. In dem Sinne, dann, liebe Hörer, macht's gut, bis bald. Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.